Deutschlandfunk. Der Tag.
Wenn alles nach Plan geht, dann endet heute eine 9-jährige Pause. So lange hat es nämlich keine bemannten Weltraumflüge mehr vom amerikanischen Cape Canaveral gegeben. Wieso diese Unterbrechung jetzt zu Ende geht und welche Rolle Elon Musk dabei spielt, das hören wir gleich. Außerdem geht es heute um Schulen und Kitas und um die Frage, wann da wieder sowas wie Normalität zurückkehrt. Immer mehr Landesregierungen sagen ja jetzt, ab Ende der Sommerferien kommt er zurück, der Regelbetrieb. Das ist ein schönes Wort. Aber welche Grundlage gibt es dafür eigentlich? Und werden sich die Bundesländer da untereinander abstimmen? Es sieht ehrlich gesagt nicht danach aus. Mein Kollege Frank Capellan wird uns das heute genauer erklären. Alles an diesem Mittwoch, dem 27. Mai 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Die NASA will also heute Abend wieder einmal Astronauten zur internationalen Raumstation schicken. Aber diese beiden Männer werden zum ersten Mal in einem kommerziellen Raumschiff unterwegs sein, gebaut von SpaceX. Das ist eins der Unternehmen von Tesla-Gründer Elon Musk. Unser Weltraumexperte ist Dirk Lorenzen und er kann uns das alles genauer erklären. Hallo Dirk.
Hallo Tobias.
Dirk, erklär uns erstmal, was ist das für eine Rakete?
Da fliegt die Falcon 9 Rakete, die SpaceX ja schon ganz gut im Einsatz hat für Materialtransport, für Satelliten. Und jetzt ist eben das Neue obendrauf, ist die Crew Dragon Kapsel, also eine Kapsel, in die Menschen steigen können. Bisher hat man ja nur Fracht hochgebracht und diese Kapsel hat man entsprechend umgebaut, dass da jetzt Menschen Platz nehmen können und damit hoffentlich sicher hoch zur Raumstation kommen und dann in einigen Monaten auch wieder zurück.
Und wie sieht dieser Flug dann aus? Was passiert da heute Abend und wie geht das los?
Also man soll um 22.33 Uhr mitteleuropäischer Zeit starten und dann wäre man schon nach 10 Minuten oben in der Umlaufbahn. Das geht ja immer sehr schnell. Und dann würde man im Laufe des morgigen Nachmittages unserer Zeit dann sich eben der Raumstation nähern und dann andocken. Wer vielleicht selber ein bisschen mitgucken will, da haben wir Glück heute. So gegen 22.27 Uhr zieht die ISS mitten über Deutschland hinweg. Die sieht jeder als strahlend heller Punkt am Himmel. Und wer dann ein bisschen Geduld hat und Glück hat, der sieht vielleicht so gegen 10 vor 11 sogar diese SpaceX, diese Crew Dragon-Kapsel hinterher schießen in dem ersten Lichtpunkt in der Raumstation. Da sitzen drei Menschen drin und in dem anderen Lichtpunkt sind dann zwei. Und morgen sind die hoffentlich beieinander und freuen sich, wenn sie zu fünft im Orbit sind.
Okay, und das Besondere an diesem Flug ist jetzt eben, dass es eine Rakete von SpaceX ist. Von SpaceX gebaut, von diesem Luftfahrtunternehmen von Elon Musk, den wir alle von Tesla kennen und von PayPal, dieser erfolgreiche Unternehmensgründer. SpaceX, eins seiner weiteren Kinder, wenn man das so sagen kann. Was heißt das jetzt für SpaceX, dieser bemannte Raumfahrt? Ist das ein Riesenerfolg für das Unternehmen?
Für SpaceX wäre es jetzt eben wirklich endlich die richtige Raumfahrt mit Menschen. Wenn wir so den Tweets von Elon Musk zuhören, dann glaubt man ja, er war schon am Mond oder die Urlaubsreise zum Mond stünde unmittelbar bevor. Er erzählt uns, er will den Mars besiedeln und die Menschheit zur multiplanetaren Spezies machen. Bis heute hat das Unternehmen aber eben noch nicht einmal einen Menschen in die Erdumlaufbahn gebracht. Und das wäre heute tatsächlich dann der Einstieg in die astronautische Raumfahrt, dass man also nicht nur Material hochbringt, sondern auch Menschen. Das wäre wirklich ein Meilenstein für SpaceX und Elon Musk. Man hat eben merken müssen und ganz bitter lernen müssen, Raumfahrt ist schwierig, vor allem wenn Menschen drinstecken, dann dauert das alles sehr, sehr lange. Die Präsentation dieses Raumschiffes war übermorgen vor genau 6 Jahren. Da tat Elon Musk so, als stünde der Flug unmittelbar bevor. Heute gelingt es dann hoffentlich. Man sieht, Raumfahrt ist schwierig, auch für SpaceX, aber es wäre wirklich ein ganz großer Schritt für das Unternehmen.
Das heißt, dieser Flug war eigentlich schon viel früher geplant, ja?
Der war viel früher geplant. Die Zeitpläne, die Elon Musk da immer verkündet, die haben etwa die Belastbarkeit der vom Berliner Flughafen. Irgendwann findet es dann mal statt. Es dauert aber. Kein Mensch erinnert sich, dass Elon Musk uns mal verkündet hat, 2018 wolle er 2 Touristen um den Mond herum schicken. Wir sind 2020 und wir wissen, nichts davon ist passiert.
Okay, dann lass uns mal über die geschäftliche Seite hier sprechen bei diesem Raumfahrtunternehmen. Was hat sich die NASA das kosten lassen, SpaceX für diesen Flug zu engagieren?
Das sind viele Milliarden und es gibt bis heute immer noch so das Missverständnis, irgendwie Elon Musk hätte da die Privatschatulle geöffnet und würde irgendwie praktisch der NASA jetzt Raumflüge schenken oder hätte irgendwie mit eigenem Geld eine große Rakete gebaut. Er arbeitet milliardenschwere Verträge ab, einfach im Auftrag der NASA. Bisher hat er und des amerikanischen Verteidigungsministeriums hat er eben bisher viele Satelliten gestartet. Jetzt kommen die Menschen dazu. Da gab es verschiedene Verträge, also Boeing, was ja das auch entwickelt, so eine Raumkapsel und später im Jahr starten soll, und SpaceX haben zusammen so gut 7 Milliarden Dollar bekommen. SpaceX dann natürlich vorher für den Materialtransport auch noch viel. Man kann da gar nicht so ganz genau ein Preisschild dran geben, aber der US-Rechnungshof sagt, pro Sitz, das ist vielleicht ein ganz guter Preis, würde das etwas über 60 Millionen Dollar kosten, wenn man eben mit SpaceX sich zur ISS bringen lässt. Also die NASA hat diese Dienste kommerzialisiert. Es ist kommerzielle Raumfahrt und nicht private.
Bringt das denn eigentlich Schwierigkeiten mit sich? Ich meine, die NASA hat ja jahrzehntelang sozusagen, wenn ich da richtig informiert bin, Dirk, korrigiere mich da, aber sie hat ja von Steuergeldern sozusagen gelebt, von amerikanischen Steuergeldern. Ist das jetzt, bringt das Probleme mit sich, wenn man da auf einmal mit einem privaten Unternehmen zusammenarbeitet, wenn sich da so privates und öffentliches Geld mischen?
Ja, es hat da nicht so ganz große Probleme gegeben. Auch vorher hat die NASA das ja nicht alles selbst gebaut, sondern hat natürlich auch ja Firmen beauftragt, das zu tun, war da aber viel direkter involviert. Man hat im Scherz immer gesagt, sie hat noch fast die Farbe der Schrauben irgendwo vorgeschrieben. Also da war jetzt SpaceX freier. Für die Amerikaner war einfach wichtig, glaube ich, zurück ins All zu kommen. Und auch damals der Shuttle, der ja sündhaft teuer war, den hat ja die NASA nicht selber zusammengeschraubt, aber das eben sehr eng begleitet. Ich glaube, das war kein Problem. Das finanziell viel größere Problem, auch politisch für die USA war, dass man ja jahrelang jetzt auf die russischen Soyuz-Kapseln angewiesen war. Und da mussten tatsächlich die Amerikaner ja direkt Geld an die Russen bezahlen, was eigentlich nach diesen ganzen Embargo-Regeln ja gar nicht zulässig war. Da brauchte man jedes Mal eine gesetzliche Sondergenehmigung, dass man das machen durfte. Ich glaube, da wäre man froh, wenn man da jetzt endlich rauskommt.
Okay, Dirk, dann lass uns da nochmal kurz zurückblicken. Also das ist natürlich jetzt heute der erste Flug von Cape Canaveral zur ISS seit 9 Jahren. Und vor 9 Jahren hat die NASA mit diesen damaligen Space Shuttle-Flügen aufgehört. Erklär uns das nochmal ganz kurz. Warum hat sie das damals gemacht und was ist in der Zwischenzeit passiert?
Die Raumfähren waren sehr schön und waren eindrucksvoll, aber leider ja zum einen wunderbar. 3/4 der Menschen, die je ins All geflogen sind, haben das mit einer Raumfähre gemacht. Aber von 135 Flügen sind leider 2 zu einer Katastrophe geworden. 14 Menschen sind an Bord einer Raumfähre gestorben. Und deswegen hat man dann 2011 gesagt, die Raumfähren sind zu teuer, sie sind zu anfällig. Man hatte diesen Gedankenfehler gemacht Anfang der 70er Jahre bei der Konzeption, dass man Menschen und Material gemeinsam transportiert hat. Das macht so ein System unnötig kompliziert. Deswegen hat man 2011 gesagt, man hört damit auf. Hatte gehofft, ja, 3-4 Jahre später spätestens würden dann die privaten Firmen, würde die kommerzielle Raumfahrt dann bereit sein. Soweit ist es nicht gekommen. Jetzt sind es 9 Jahre. Das ist für die Amerikaner wirklich eine Katastrophe, eigentlich ein Schock. Zwischen den Apollo-Flügen und dem ersten Shuttle-Flug waren nur 6 Jahre. Dass es jetzt 9 Jahre gedauert hat, das war ganz schlimm. So lange, klar, musste man sich auf die sehr, sehr bewährte russische Soyuz-Technik verlassen, auf die Soyuz-Kapseln. Aber jetzt sind, glaube ich, alle froh, sicherlich auch die Russen, wenn es wieder 2 Zugänge zur Raumstation gibt, dann ist man einfach insgesamt unabhängiger. Und wenn ein System mal ein technisches Problem hat, kann man immer auf das andere zurückgreifen.
Das heißt aber auch, dass mit diesem heutigen Start dann diese enge Zusammenarbeit zwischen USA und Russland erstmal vorbei ist.
Sie ist nicht mehr ganz so eng, weil jetzt nicht mehr alle NASA-Astronautinnen und Astronauten mit einer russischen Soyuz-Kapsel fliegen müssen. Aber eigentlich geht man zurück zu dem Status bis 2011. Da sind ja die meisten US-Amerikaner auch mit dem Shuttle hochgeflogen. Das heißt, die ersten gut 10 Jahre gab es ja diese 2 verschiedenen Wege zur ISS zu kommen. Dann gab es 9 Jahre nur Soyuz. Jetzt ist man praktisch wieder in dieser Anfangsphase. Also ich glaube, das wird keine ganz große Schwierigkeit da geben. Russen und Amerikaner verstehen sich da oben im All sehr, sehr gut. Es werden auch mal Russen in so einer Crew Dragon sicherlich mitfliegen und umgekehrt werden auch weitere Amerikaner hin und wieder mal bei der Soyuz mit an Bord sein. Jeder muss ja alle Systeme kennen, damit man eben sich aufeinander verlassen kann.
Dirk, dann lass uns noch mal gerade eben über SpaceX und Elon Musk sprechen. Wenn dieser Start jetzt heute Abend gelingt und dieser bemannte Flug zur ISS, ist er denn dann eigentlich seinem Schritt näher, dieses Ziel zu erreichen? Du hast es genannt, private Raumfahrer sozusagen um den Mond zu schicken oder sogar solche privaten Weltraumausflüge anzubieten?
Das wird er sicherlich so verkünden. Und was er vielleicht anbieten kann, ist private Flüge zur ISS. Da öffnet sich die NASA gerade ein bisschen, dass man vielleicht tatsächlich dort oben Touristen zulässt. Diese Crew Dragon Kapsel heute, die ist wunderbar für den Flug zur ISS. Und genau dafür ist sie konzipiert. Man kann sie für gar nichts anderes nutzen. Also man kann ein bisschen in der Erdumlaufbahn sein und dann muss man schnell irgendwo andocken. Für einen Flug zum Mond oder so ist diese Kapsel komplett untauglich. Und dafür muss sie auch nicht, also ist kein Vorwurf, dafür wurde sie auch nicht konzipiert. diese Kapsel ist genau für diesen einen Zweck, von unten zur Raumstation zu kommen und zurück. Wenn Elon Musk zum Mond fliegen will, das weiß er auch, das macht er ja auch, muss er was anderes entwickeln. Warten wir mal ab, wie lange es dauert. Allzu schnell wird der Mondflug nicht kommen. Selbst das von der US-Regierung vorgegebene Ziel, die NASA möge bis 2024 auf dem Mond landen, ist völlig illusorisch. Alle Experten wissen, das ist nicht durchzuführen. Frühestens 2028 wird das sein. Vorher ist mit Sicherheit kein Mensch auf dem Mond, egal ob mit der NASA oder mit SpaceX.
Wer sind denn die beiden Männer, die jetzt heute Abend mit diesem Raumschiff zur ISS fliegen?
Das sind zwei hocherfahrene Astronauten. Man hat ja 4 Plätze, kann die NASA im Prinzip füllen. Man hat nur 2, das hat nichts mit Corona und Abstandregeln zu tun. Man hatte schon vor Jahren gesagt, man nimmt da nur 2. Und Doug Hurley und Bob Behnken sind sehr erfahren, waren beide schon 2-mal im All. Das heißt, die wissen, was ein Raumflug ist. Die wissen auch, wie gefährlich so etwas sein kann. Und sehr schön, beide sind natürlich mit dem Shuttle geflogen, seitdem nicht. Das heißt, die Erfahrung liegt schon ein bisschen zurück. Aber Bob Behnken war der Pilot des letzten Shuttle-Fluges 2011. Die NASA hatte ja durchaus einen Sinn für Symbolik. Das heißt, derjenige, der den letzten Shuttle zurück zur Erde gebracht hat, der wird jetzt dabei sein, wenn wieder die in Anführung amerikanische Raumfahrt von amerikanischem Boden beginnt. Also insofern, da sitzen 2 Spezies drauf, die können das. Und wollen wir ihnen wirklich den Daumen drücken, dass sie heil oben ankommen und dann auch heil wieder zurück.
Und auf jeden Fall wollen da heute gerne sehr viele Amerikaner mit dabei sein. Wir lesen schon seit Tagen, dass sich da viele Raumfahrtfans auf den Weg machen Richtung Cape Canaveral, um diesen Raketenstart zu verfolgen. Geht das eigentlich in Corona-Zeiten?
Hoffentlich kommen nicht zu viele zu dich zusammen. Das ganze Übliche, was sonst dort mit Besuchern ist, direkt auf dem Gelände des Kennedy Space Centers, das ist natürlich alles jetzt nicht für die Öffentlichkeit irgendwie zugänglich. Aber es ist natürlich keinem verboten, sich irgendwo in Florida an den Strand zu stellen. Also da muss man aufpassen, da muss man sich sicherlich Sorgen machen. Man sieht so einen Start wirklich sehr, sehr weit. Also man kann da auch 50 oder 80 Kilometer weg sein, sobald dieses Raumschiff ein bisschen oben ist. Die Rakete sieht das jeder. Insofern kann man nur hoffen, dass die Menschen vernünftig sind, sich da nicht zu sehr ballen. Also das Hören und die Druckwellen kriegt man da sowieso nicht mit, wenn man 30, 40 Kilometer weg ist. Aber es sieht immer spektakulär und toll aus, auch aus 80 Kilometern. Hoffentlich sind die Leute vernünftig.
Dann sind wir mal gespannt auf die Bilder, die wir da bekommen. Und da gibt es sicher auch noch einiges drüber zu besprechen. Dirk Lorenzen, unser Raumfahrtexperte. Ich danke dir vielmals, Dirk, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke auch. Vielen Dank.
Tobias.
Hallo Frank, grüß dich.
Tobias, hallo. Grüße nach Köln.
Danke. Frank, du bist ja für uns in Berlin derjenige, der die Familienpolitik beobachtet. Und mein Eindruck ist, da ist gerade eine Menge los. Stimmt das?
Ja, kann man so sagen. Der Druck ist eigentlich gewaltig auf die Politik, jetzt endlich was zu tun in Sachen Kitas, in Sachen Grundschulen, in Sachen Schulen insgesamt. Da hat ja auch Franziska Giffey, die Bundesfamilienministerin, immer wieder gesagt, schon sehr früh, als die Experten der Leopoldina beispielsweise sagten, die Kitas müssen bis August oder sogar noch länger zubleiben, da hat sie gesagt, das geht nicht. Wir müssen da relativ schnell zum Regelbetrieb zurückkommen. Aber so richtig entschieden worden ist da noch nichts. Aber jetzt kommt einiges in Bewegung. Ich glaube, da tut sich was. Und da hören wir, dass der Druck auch in den Ländern gewaltig ist, auch seitens der Eltern. Mhm. Dass dann immer wieder gesagt wird, kann ja auch nicht sein, dass die Bundesliga schon wieder läuft. Und wir wissen immer noch nicht, wann die Kitas in vollem Umfang wieder aufmachen werden oder eben auch die Schulen.
Also mir geht das so, ich finde mich immer häufiger wieder in Gesprächen mit Eltern, die mir sagen, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Wann geht das eigentlich wieder normal weiter? Wann kommen wir wieder zurück zu einem normalen Schul- oder Kita-Alltag? Was ist denn eigentlich deine Einschätzung? Bis wann wird es diese Ausnahmesituation mit den wenigen Schulstunden, die wir jetzt gerade haben und mit diesem ganzen Homeschooling, bis wann wird das vorbei sein?
Also ich persönlich glaube, dass das nach den Sommerferien vorbei sein wird. Das zeichnet sich jetzt immer wieder ab. Natürlich vorausgesetzt, dass wir keine zweite Welle erleben, dass die Infektionszahlen wieder nach oben schnellen. Aber dieses Wort Regelbetrieb, das fällt immer häufiger. Das habe ich gestern hier in Berlin erlebt. Das geht jetzt so weiter. Selbst Markus Söder hat gesagt, er könnte sich vorstellen, dass man zu diesem Regelbetrieb wieder zurückkehren wird nach den Sommerferien. Naja, und wir haben ja auch Bodo Ramelow, der sich ja unbeliebt gemacht hat mit seinen Lockerungsübungen, der da ja sehr weit gegangen ist. Und den würde ich vielleicht ganz gern nochmal einspielen. Der hat sich auch geäußert in Sachen Schul- und Kita-Öffnungen in Thüringen. Also der thüringische Ministerpräsident, der da Folgendes sagte.
Wenn man will, dass im Kindergarten und in der Schule ein Normalbetrieb stattfinden soll, und ich möchte das spätestens nach den Sommerferien, dann muss man gleichzeitig die Sonderbeschränkungen als Allgemeinverfügungen überwinden.
Ja, Sonderbeschränkungen, da meint er eben auch dieses Abstand halten, Maske tragen, also auch diese Kontaktbeschränkungen. Das hat er ja alles gewissermaßen in Frage gestellt. Und das sagt zum Beispiel auch die Bundesfamilienministerin, die ja heute mit ihren Länderkollegen konferiert, dass sie sagt, 1,50 Meter Abstand, das funktioniert nicht. Das funktioniert in Kitas nicht, das funktioniert erst recht nicht in den Grundschulen. In den Schulen überhaupt. Und das müssen wir erstmal abschaffen. Wenn das nicht mehr gilt, dann können wir auch zum Normalbetrieb in Kitas und Grundschulen oder Schulen insgesamt dann auch zurückkehren.
Und Frank, das Ganze passiert jetzt in einer Zeit, in der es mehrere Studien gibt, die untersuchen oder die untersucht haben, welche Rolle eigentlich Kinder spielen bei der Verbreitung dieses Coronavirus. Was lernen wir aus diesen neuen Studien?
Tja, wenn ich das wüsste. Die sind so widersprüchlich, diese Studien. Und das ist eben die große Gefahr. Also ich habe eben gesagt, ich gehe davon aus, Regelbetrieb wieder nach den Sommerferien. Ob ich das wirklich gut finden soll, weiß ich nicht. Und ich finde, ein Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg, Ministerpräsident, ist da ein bisschen voreilig. Also der hat seine berühmte Heidelberger Studie gestern da zu Rate gezogen, die noch gar nicht ganz veröffentlicht worden ist, und hat gesagt, das zeigt doch das Infektionsrisiko unter den Kindern bis zu 10 Jahren, jedenfalls unter den Kleinen, ist nicht so groß. Die stecken sich weniger an, die verbreiten das Virus auch weniger, und deswegen können wir eben alles wieder aufmachen, so argumentiert er. Dann gibt's aber andere, wie den berühmten, wohl bekanntesten deutschen Virologen Christian Drosten von der Charité, der auch eine Untersuchung gemacht hat. Und der sagt, auch das würde ich gerne nochmal einspielen, auch bei uns im Deutschlandfunk hat er ja gesagt, das ist alles gar nicht erwiesen, dass dem so ist.
Es gibt eigentlich keine großen Hinweise aus der wissenschaftlichen Literatur, die jetzt wirklich das bestätigen, dass die Kinder weniger infektiös sind oder weniger empfänglich für die Infektion. Das sieht für mich überhaupt nicht so aus anhand der vorhandenen wissenschaftlichen Daten.
Ja, und ich als Laie sehe dann beispielsweise diese Heidelberger Studie wurde jetzt gemacht. Da wurden Kinder untersucht auf ihre Anfälligkeit für Corona in der Notfallbetreuung von Kitas. Und das wurde verglichen mit Kindern, die zu Hause geblieben sind. So, Notfallbetreuung in Kitas, das wissen wir, das sind ganz kleine Gruppen, das sind die Kinder aus Haushalten, wo die Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Das sind also nicht so viele. Ob das jetzt wirklich so aussagekräftig ist, weiß ich nicht. Also da stehen Aussage gegen Aussage, und das ist natürlich dann schwierig für die Politik, worauf soll man sich jetzt verlassen. Aber wie eingangs gesagt, der Druck ist so gewaltig, dass ich glaube, angesichts der sinkenden Infektionszahlen wird sich da jetzt einiges bewegen.
Okay, Frank, dann sieht das für mich so aus, dass der Druck vor allen Dingen auf die Landespolitiker in Deutschland immens wächst, dass die sich immer mehr Forderungen gegenübersehen, die Schulen und die Kitas dann eben spätestens nach den Sommerferien wieder zu öffnen. Wie sieht das denn die Bundespolitik? Oder gibt es da so eine gewisse Unstimmigkeit wieder mal zwischen Ländern und Bundespolitikern?
Ich habe den Eindruck, dass die Bundespolitik, die Bundesregierung da kapituliert hat. Also Kretschmann hat ja ganz lapidar gestern gesagt, ja, das ist jetzt Ländersache. Das müssen die Länder entscheiden, was sie machen wollen. Die Kanzlerin ist da, glaube ich, nicht so begeistert von. Die schaltet sich wieder zusammen heute auch mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten. Es ist nicht nur Thüringen, das da ja vorgeprescht ist. Ihr Parteifreund Kretschmer aus Sachsen hat ja auch schon vor, ich weiß nicht, 2 Wochen schon gesagt, wir werden jetzt peu à peu dann die Kitas und Grundschulen wieder öffnen. Da versucht die Bundesregierung jetzt keinen großen Einfluss mehr zu nehmen. Natürlich ist es ohnehin Ländersache. Trotzdem hatte man ja am Anfang, gerade als es um die Schulschließungen ging, hatte man versucht, da eine einheitliche Linie zu finden. Das stand ja auch lange noch in Frage. Und da hätte es ja fast so ausgesehen, dass in manchen Ländern weiter unterrichtet worden wäre, in anderen nicht. Aber jetzt hat Merkel, und so habe ich auch Jens Spahn, den Gesundheitsminister, heute verstanden, die haben das Heft des Handelns aus der Hand gegeben Und Spahn beispielsweise meinte, ja, unterschiedliche Bedingungen in den Ländern führen eben zu unterschiedlichen Regelungen. Aber ob man so argumentieren kann, das wage ich zu bezweifeln. Also wichtig wäre meiner Ansicht nach wirklich zu wissen, welches Infektionsrisiko gibt es in Schulen und Kitas. Wie gesagt, da haben wir drüber gesprochen, da gehen die Meinungen auseinander. Und dann darf man auch nicht vergessen, es sind ja nicht nur die Kinder, es sind auch die Erzieherinnen, Erzieher, es sind die Lehrkräfte. Und da beispielsweise sind auch viele, die zu den Risikogruppen gehören, die Vorerkrankungen haben, die zu alt sind. Gerade im Schulwesen haben wir ja sehr viele alte Lehrerinnen und ältere, sage ich jetzt mal freundlicherweise, ältere Lehrerinnen und Lehrer. Und die wollen sich nicht zu Versuchskaninchen machen lassen. Und da sind viele nicht mit am Start. Und das bringt dann auch wieder Schwierigkeiten, da wirklich den vollen Unterricht und die volle Kita-Betreuung wieder anbieten zu können.
Wie groß siehst du denn die Chance, dass, wenn es tatsächlich dann zu Kita-Öffnungen und zu Schulöffnungen und zur Rückkehr zum Regelbetrieb kommt nach den Sommerferien, wie groß ist dann für dich die Chance, dass das einheitlich passiert, dass sich die Ministerpräsidenten und die Bundesländer da zumindest untereinander abstimmen?
Naja, wir haben ja gerade gesagt, dass der Druck eigentlich überall groß wird, auch seitens der Eltern. In allen Ländern spürt man das ja, dass das ein ganz zentrales Thema ist, dass man die Kinderbetreuung nicht mehr gewuppt bekommt oder dass man eben spürt, dass die Kinder ja vielfach auch alleine gelassen wird, dass das nicht so richtig funktioniert, auch in Deutschland, wie man sich das vielleicht vorstellt, mit Videokonferenzen, mit Online-Unterricht. Da gibt es ja eigentlich nur ein paar erfolgversprechende Beispiele, wo Schulen das wirklich schaffen, aber es überwiegt doch eher das Negative, dass es eben nicht funktioniert. Also der Druck ist da wohl überall sehr groß. Vorgeprescht sind jetzt Länder wie Sachsen, Thüringen, aber auch Nordrhein-Westfalen. Die wollen ja jetzt im Juni auch die Kita- und Schulöffnungen weiter voranschreiten lassen. Ich glaube, da werden die anderen dann relativ schnell nachziehen. Und alle gucken jetzt beispielsweise ganz gespannt nach Baden-Württemberg. Wie wird das da jetzt funktionieren, wenn Kretschmann sagt, ich verlasse mich auf diese Heidelberger Studie? Andere Länder, Nordrhein-Westfalen beispielsweise, hat angekündigt, das auch begleiten zu wollen mit weiteren Untersuchungen, mit Tests etwa in den Kitas, um dann einen Überblick zu bekommen, ob das wirklich funktioniert, ob sich dort wirklich das Virus nicht verstärkt ausbreitet. Also ich glaube, nicht weil sich die Länder absprechen würden und da alle einer Meinung sind, sondern weil allgemein der Druck so groß werden wird, wenn wir da eine relativ einheitliche Regelung finden. Und wie gesagt, ich sagte es eingangs, selbst Markus Söder, der ja sehr, sehr zurückhaltend war mit Blick auf sämtliche Lockerungen und Öffnungen, selbst der hat ja gesagt, ich könnte mir vorstellen, nach den Sommerferien haben wir wieder den Regelbetrieb.
Frank, in Berlin. Dann danke ich dir vielmals für diese Einschätzung. Danke dir.
Ja, schönen Tag noch. Tschüss.
Der Weltraum und die Familienpolitik. Das waren unsere beiden Themen heute an diesem 27. Mai 2020. Vielen Dank fürs Interesse. Morgen ab 17 Uhr sind wir wieder da. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.